Herzlich willkommen zur 621. Ausgabe des Sneakpots. Unser Sofa steht heute im etwas märchenhaften Italien. Und da drauf sitzt dann natürlich Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Sohn der Landbesitzerin ist Robert Krüger.
Genau, und zusammen besprechen wir unter anderem Glücklich wie Lazzaro.
Jo.
Ja, das Glücklich in Italien, das ist jetzt Film, Fiktion könnte man sagen.
Ja.
Nicht so wie in der Realität, aber berichte uns doch mal. Glücklich wie Lazzaro von 2018. Mhm. Wie, wo, warum und worum geht's?
Ja, also es ist tatsächlich ein Film, den ich irgendwie so bewusst gewählt habe als Kontraprogramm zu dem, was gerade so auf der Welt passiert, weil nach dem Trailer und so er so aussah, als ja, als würde er einem so ein bisschen so eine Gegenwelt entwerfen, eine freundlichere. Ob das wirklich ganz so der Fall ist, ist die Frage, aber jedenfalls ist es erstmal so, wir befinden uns auf dem Land in Italien, erstmal so zeitlich nicht so ganz klar zu datieren, weil das, was wir sehen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Und das Ganze, also wir sind, es geht hier um Tabakarbeiter, die werden, also die sind ziemlich arm und werden vermutlich auch, also ziemlich ausgebeutet. Und unter denen lebt ein junger Mann, der eben Lazzaro heißt, der so eine Sonderposition in dieser Gemeinschaft hat. Man weiß nicht so genau bei ihm, ob er vielleicht so ein bisschen zurückgeblieben ist, aber auf jeden Fall ist er so, er gehört zur Gemeinschaft, aber so richtig für voll genommen wird er auch nicht. Er wird auch ausgebeutet, also er arbeitet eigentlich die ganze Zeit, ohne da so richtig was für zu bekommen. Er ist sehr freundlich und hat so was Sanftes und so, aber man weiß immer nicht so richtig, also irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und ja, die Frage ist eben, ob er eben, ja, wie gesagt, zurückgeblieben ist oder ob er vielleicht, sagen wir, Zugang zu einer Form von Glücklichkeit hat, die andere Leute nicht haben oder ob es vielleicht was ganz anderes mit ihm auf sich hat. Also das, was wir ganz am Anfang des Filmes sehen, ist erstmal so ein Sozialporträt von so einem relativ armen Dorfgemeinschaft und er eben als diese eigenartige Figur, die da mit drin existiert. Ja.
Okay.
Das ist erstmal so der Kern.
Und das stimmt fröhlich, wenn man das schaut oder nicht, oder? Also.
Also diese Figur ist irgendwie, hat was unheimlich Einnehmendes und oder fast schon was Magisches, wenn man so will. Und ich habe mir da, also es war auch so, dass ich die ersten vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten des Filmes, hat mich das sehr eingenommen, obwohl es durchaus härter war, als ich erwartet hatte. Also die Darstellung dieser sozialen Welt und sowas, wie die dort leben und sowas, das ist schon ziemlich krass, ohne dass jetzt der Film versucht, so schlimm sozialkritisch zu sein. Aber es ist eben schon, die sind sehr arm, diese Leute. Und diese Figur strahlt eben sowas ganz Eigenartiges aus. Ich hatte dann war sehr großes Potenzial in dieser Geschichte, fast schon sowas Mythisches oder sowas. Und ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass der Film mich in der zweiten Hälfte ein bisschen enttäuscht hat. Und das, ich würde mal sagen, all die Dinge, die da quasi so sich angeboten haben am Anfang, hat er nicht so richtig durchgehalten. Und ich habe vielleicht auch das Gefühl, ich weiß nicht, also das, was so in den ersten 20 Minuten ich besonders gut an dem Film fand, vielleicht wollten sie einfach dann auch nicht diese Art von Film machen, weil sie dachten, okay, das Publikum für sowas ist viel zu klein und das ist vielleicht zu arthausig und es muss irgendwie ein bisschen was anderes her, was Plakativeres. Aber dadurch finde ich, hat dann der Film eben auch einiges an Tiefe verloren. Also er, ja, es ist für mich so ein bisschen so ein Film, der uneingelösten Verheißungen. Was schade ist irgendwie, weil diese Figur sehr reizvoll ist. Auf jeden Fall. Ja.
Ich konnte mir das jetzt gar nicht so richtig vorstellen, habe deshalb jetzt gerade mal so ein bisschen die Fotos in der IMDb quer geklickt.
Ja.
Und ja, wie du sagst, also es ist zeitlich schwer einzuordnen, aber es sind jetzt schon.
Ha. Okay, das hätte ich jetzt am liebsten ehrlich gesagt gar nicht verraten.
Oh, Entschuldigung.
Ja.
Dann sollten wir es piepen oder so.
Ja, sollten wir. Weil das findet man erst später raus im Film.
Okay.
Ja. Jo, also, weiß nicht, ein bisschen enttäuscht bin ich ehrlich gesagt. Aber das liegt auch daran, dass ich mir doch einiges von ihm versprochen habe. Und eben diese Figur, ich finde auch, dass dieser Schauspieler, den ich nicht kenne, aber gut, bin jetzt auch nicht so ein Insider, was italienisches Kino angeht, der und die Figur erscheinen so nahtlos, dass man sich fragt, ob der vielleicht einfach sich selbst spielt oder sowas, oder ob der so ist, oder keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber diese zentrale Figur ist, finde ich, sehr überzeugend, und hat eben auch so eine Wirkung auf einen, dass, ja, also ich finde, da wäre sehr viel mehr drin gewesen. Und es ist auch so, dass der Film so ein bisschen, der hat so einzelne Momente auch, kameratechnisch, hat er so Momente, wo du denkst, oh, das ist jetzt einfach wundervoll, also so toll. Aber dann fällt er da auch wieder raus. Also dann ist die nächste Szene, dann denkst du so, Moment, was jetzt? Warum sieht das jetzt so aus? Warum ist hier so ein Bruch und sowas? Und da war ich eben nie so ganz sicher, ist das jetzt ganz bewusst? Soll mir das irgendwas sagen über die Figuren? Oder war das einfach nur nicht so richtig durchgehalten, das, was an der anderen Szene so toll war oder so? Ja, irgendwie unausgewogen. Und vielleicht auch, wenn man bis zum Schluss sich so dann die Handlung anschaut, dann kommt es mir am Schluss fast so ein bisschen vor wie so eine Kurzfilmhandlung. Also eher so, es war halt so eine Idee für eine Figur, aber ob es eben wirklich eine Handlung für einen Spielfilm war, weiß ich nicht. Ja, insofern jede Menge interessante Ansätze. Ich würde auch auf keinen Fall jetzt von dem Film abraten. Ich würde auch die Regisseurin durchaus mal so im Auge behalten, aber irgendwie auch ein bisschen enttäuschend fand ich den Film jetzt leider.
Okay.
Ja.
Ja, also ich finde es jetzt schwer greifbar irgendwie so, aber ja, das scheint dir ja ähnlich gegangen zu sein. So.
Ja, auf jeden Fall.
Insofern ist es dann wahrscheinlich auch nicht anders zu vermitteln.
Auch extrem schwierig zu bepunkten jetzt. Ich würde sagen so 6,5 vielleicht, 7, mit Mühe, aber okay. Ja, also so richtig überzeugt hat er mich leider einfach nicht.
Wo kann man den erwischen, wenn man ihn sehen will?
Ich habe ihn auf DVD gekauft, weil ich dachte, dass er vielleicht auch was für meine Mutter ist, wo ich jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein dann wieder gar nicht so sicher bin. Ich glaube, es gab ihn aber auch in auf Amazon oder sowas, aber jetzt nicht Netflix oder Prime.
Okay.
Ja, aber von mir wäre es jetzt eben auch nicht die Empfehlung, dass man ihn auf jeden Fall sofort anschauen muss. Aber also, sollte er einmal unterkommen, dann.
Bei wer streamt es, markieren und auf die Mail warten, dass er bei Netflix reinputzelt. Irgendwann.
Genau.
Mal. Was machst du mit solchen DVDs? Landen die dann bei eBay Kleinanzeigen oder?
Also bisher habe ich mich da noch nicht reingehängt, aber das sollte tatsächlich irgendwann mal dann doch, wäre das Ziel, würde ich schon sagen, ja. Also bei mir ist eigentlich inzwischen so, dass ich DVDs nur noch kaufe, wenn ich weiß, dass meine Kinder sie 10.050 Mal anschauen werden, oder wenn ich denke, dass meine Mutter sich vielleicht dafür interessiert. Das ist fast der einzige Fall, wo ich das überhaupt tue.
Okay. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich glaube, die einzige Blu-ray, die ich letztes Jahr gekauft habe, war Star Wars. Und die einzige Blu-ray, die ich dieses Jahr kaufen werde, ist Star Wars. Und ja, da habe ich
aber treu.
Da habe ich so einen komplettistischen, weiß ich nicht was, das möchte ich einfach im Regal stehen haben, warum auch immer. Abseits davon habe ich eigentlich komplett aufgehört, Plastik zu erwerben in der Hinsicht. Aber ja, so, das mit deiner Mutter, das ja, wenn die keinen Streamingdienst oder sowas am Start hat, dann ist das ja eine nachvollziehbare Überlegung.
Wobei die ja inzwischen auch Netflix schaut, insofern.
Ach so, na dann.
Ist das vielleicht auch schon wiederum ein aussterbender Grund oder sowas, aber.
Ja, naja. Gut, was jo. Haben wir noch? Ich hätte einen Film beizutragen, den ich vor kurzem mit meiner Frau angeguckt habe. Sie hat
Wie, im Moment, gibt's keine Droge der Wahl bei dir?
Ach so, Entschuldigung, tatsächlich gibt es die heute nicht. Weil, ja, Corona-Krise und so, keine Ahnung. Nee, ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet und ich hoffe, dass es kein Corona ist. Ich huste eigentlich schon seit 4 Wochen vor mich hin. Und das tue ich auch immer noch. Das ist, glaube ich, eher so ein hartnäckiger Reizhusten, der dafür sorgt, dass ich jetzt überall schief angeschaut werde und so eine soziale Ächtung in Supermärkten und Baumärkten erfahre. Weil natürlich alle denken, der bringt uns alle um. Ich versuche dann schon, also ich social distance mich schon allein aus diesem Grund, weil ich nicht schief angeguckt werden muss, möchte. Natürlich auch aus all den anderen guten Gründen. Und deshalb ist im Moment die Devise fit bleiben und da habe ich jetzt auch mal den Alkohol ein bisschen zurückgestellt.
Ja.
Bei dir? Irgendwelche Drogen heute am Start? Irgendwelche absurden Teesorten?
Nee, ich trinke heute der alte Hochstädter pur Apfelsaft mit Sprudelwasser.
Ja, ich war heute im Baumarkt, um Gaskartuschen für dieses Sprudelwassergerät zu besorgen.
Ah.
Da mal so die.
Ja. Ist mir heute aufgefallen, dass ich es vergessen habe beim Einkauf.
Ja, beim letzten Einkauf hat die Frau mich nur sehr mitleidig angeguckt und hat gesagt, ich habe nur noch Leere. Und dann, muss ich extra nochmal los. Das ist sehr ärgerlich. Ja, ich habe, wie gesagt, den Film Berlin, I Love You, ausgegraben oder beziehungsweise ausgraben lassen von meiner Frau. Und den haben wir angeschaut, weil wir damals vor Jahren, ich glaube es war 2007, einen anderen Film aus dieser Reihe, nämlich Paris, Je T'aime, geguckt haben. Und was ich nicht wusste, da gab es mittlerweile dann dazwischen auch noch ein New York, I Love You und noch irgendwas. Das ist also so eine ganze Reihe von so Filmen, die
das ist so episodenhaft?
Genau, das sind so Episodenfilme, wo verschiedene Regisseure Kurzfilme drehen in der jeweiligen Stadt und die werden dann so zusammengefügt und naja, man kann sich da eine erzählerische Klammer vielleicht manchmal denken, die es vielleicht, glaube ich, gar nicht so unbedingt gibt. In diesen Berliner Versionen ist es jetzt so gemacht, dass es so eine Art Rahmengeschichte gibt, die dazwischen immer wieder auftaucht und wie so eine Klammer so ein bisschen den Film zusammenhält. Ob das in Paris Je T'aime auch so war, weiß ich nicht mehr genau. 2007 ist halt auch schon eine Weile her und ich habe den nicht nochmal gesehen seither. Ich habe Paris Je T'aime sehr gut in Erinnerung.
Ich habe das nicht so in Erinnerung, dass da irgendwie so eine Rahmenhandlung.
Ja, ich glaube auch nicht, aber ich könnte es nicht beschwören.
Weil in Paris war das ja so, dass es so durch die Arrondissements springt, in die unterschiedlichen Teile der Stadt.
Genau.
So. Und da.
Ja, jetzt ist es. Da fängt es schon an. Also jetzt hat es eigentlich keine konkrete Ordnung mehr. Es ist. Wie sage ich das? Es ist ein wuseliger Haufen von wahllos zusammengestoppelten Geschichten, die teilweise mit Stars durchsetzt sind, die aber größtenteils, jetzt bin ich da vielleicht ein bisschen vorbelastet, weil Berlin meine ursprüngliche Heimatstadt ist, die mit Berlin nicht viel zu tun haben. Die teilweise sogar Berlin komplett ignorieren in der Geschichte. Also wir haben 9 Geschichten, glaube ich, und eine Rahmengeschichte, die allerdings jetzt wirklich nicht Connections zu jeder einzelnen der anderen Geschichten hat, sondern es ist einfach nur so, dass die so ein bisschen nicht am Stück erzählt wird, sondern so in so kleinen Bruchstücken immer wieder zwischen den anderen Geschichten, sodass du das Gefühl hast, du kehrst immer wieder irgendwo hin zurück, wo du dich noch so ein bisschen auskennst und dann kommt eine neue Geschichte, die aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch nichts damit zu tun hat. Und in dieser Rahmengeschichte ist Robert Stadlober, der spielt eine Figur, die irgendwie so, ja, ist in Clubs unterwegs und er ist ein bisschen depressiv und möchte eigentlich die Stadt verlassen und steht am Potsdamer Platz als so eine komische menschliche Statue rum und lernt dann eine Musikerin kennen, die ihm da seinen Platz streitig macht am Potsdamer Platz, weil sie da Musik machen will. Und sie ist aus Israel und er kommt irgendwie auch aus irgendeinem anderen Teil Deutschlands und ist also auch kein Berliner und sie ist Touri, wenn du so willst. Und die beiden, ja, sie hilft ihm so ein bisschen aus seiner Depression raus, habe ich das Gefühl. Aber das hat alles nichts mit nichts zu tun, zumindest nicht mit Berlin, obwohl das vielleicht noch die Episode ist, wo am ehesten Berlin noch zu sehen ist. Und manch andere Geschichten, die meisten Geschichten, die Hauptfiguren sind keine Berliner, sondern entweder Touristen oder Zugezogene. Die Geschichten, die erzählt werden, haben wenig mit Berlin zu tun, sondern manche sind so extrem plakativ, dass jemand irgendwas Politisches erzählen wollte. Es gibt so eine seltsame MeToo-Geschichte, wie heißt die Frau? Ich kann mir ihren Namen nie merken, ich mag sie nicht. Veronika Ferres spielt eine Berliner Waschsalonbesitzerin und versucht, einen Berliner Dialekt nachzumachen, da rollt sie die Fußnägel hoch. Und irgendwie kommt dann so, dann bekommt das so einen feministisch-metooigen Touch und dann kommt irgendein Mann rein und der ist das absolute Feindbild und plötzlich ist es alles eine Party, das ist alles komplett wirr und so plakativ, so guck mal, jetzt erzählen wir dir mal hier was Wichtiges und wir haben aber eigentlich kein Vehikel, wie wir das richtig erzählen, deshalb schmieren wir das einfach ganz dick oben drauf auf die Geschichte und dann musst du das fressen, weil das ist Kunst. Und andere Geschichte läuft Luke. Ja, durch Berlin ganz schlecht synchronisiert. Wir haben ja auf Deutsch geguckt, also wirklich fürchterlich synchronisiert. Und ist auch ganz verwirrt, weil er ist so Hollywood-Schauspieler und der nächste Film und das ist alles ganz problematisch. Und dann trifft er eine Puppenspielerin und die macht ihn wieder heil. Dann ist so ein Edward Snowden-Verschnitt-Typ, der wird dann von der CIA weggefangen, bevor er sich in die Botschaft in Sicherheit bringen kann, mit einer geschwätzigen Taxifahrerin, auch da, ja, okay, das Ziel, wo er hin wollte, das ist irgendwie so Berliner, die schwangere Auster, und das ist so also dieses Haus der Weltkulturen, das ist so einmal, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt wird mal auf Berlin Referenz genommen, aber auch ansonsten ist diese Geschichte irgendwie geschwätzig, irgendwie ein bisschen blöd und spielt die ganze Zeit in einem Taxi. Also das Ganze hat keinen Zusammenhang mit der Stadt oder der ist immer nur vorgeschoben, der wird dir so hingehalten, aber das bringt kein Feeling rüber, außer vielleicht diese Sache mit dem Stadtlober, das vielleicht noch am ehesten. Es gibt da noch eine Geschichte über Flüchtlinge mit Keira Knightley und Helen Mirren. Die ist natürlich, die ist sehr tränendrüsig und die ist auch gar nicht so schlecht. Da geht's, Keira Knightley spielt eine Betreuerin, die oder seine Sozialarbeiterin, die in dieser Flüchtlingsunterkunft, die im Tempelhofer Feld drin ist, arbeitet. Da hat die Stadt wenigstens noch einen Bezug und das ist so, aber halt auch so aufgeladen, so politisch irgendwie so, guck mal, wir erzählen jetzt hier die Underdog-Heldin, die am Cottbuser Tor wohnt und da mit den Flüchtlingen arbeitet und so. Das ist dann so sehr, sehr aufgeladen irgendwie, so sehr reingedrückt, dass es jetzt wichtig ist, was dir jetzt hier erzählt wird. Aber der absolute Abschuss und die wirklich mit Abstand unterirdischste Episode davon ist die von Til Schweiger gemachte. Berlin kommt überhaupt,
überraschend.
Berlin kommt überhaupt nicht vor. Die Szene beginnt in einer Bar, in einer Hotelbar. Eine junge Frau kommt rein, geht an den Tresen und wird quasi instant von einem einfach von Mickey Rourke angebaggert, der einen amerikanischen Touristen spielt, oder kanadisch, egal, jedenfalls von überm See, und der fängt sofort an, sie anzubaggern auf die unterste Schublade, und sie ist am Anfang total angewidert ist so Business, so hat so einen Hosenanzug an und ist so sehr, sehr stylo und so. Und er ist halt in einem Anzug, der extrem, er sieht im Grunde aus wie ein Zuhälter, ja, mit seinem heutigen aufgequollenen Gesicht, wo es viel zu gebotoxt ist und so zotteligen weißen Haaren und diesem Anzug. Er sieht halt aus wie ein Zuhälter auf den ersten Blick. Und er fängt dann an, sie anzugraben und sie ist am Anfang total abgestoßen, aber dann erzählt er irgendeine rührselige Geschichte und sie fängt an, ihn auszufragen und am Ende landen sie dann in seinem Hotelzimmer, ist von Anfang bis Ende ultra unglaubwürdig und schmierig und eklig. Also man ekelt sich vor ihm und man kann ihre Motive nicht verstehen. Es ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Die Pointe am Ende ist der Abschuss. Das ist, also, oh Gott. Diese Episode muss man eigentlich fast gesehen haben, um die Schrecklichkeit zu begreifen. Das Lustige ist, in dem Augenblick, wo die Szene anfing, hat meine Frau auf dem Sofa gesagt, das ist die Episode von Til Schweiger, das sage ich dir. Und wir haben es hinterher recherchiert, es ist schwer zu finden, wer da was gemacht hat, weil selbst die Produktionsfirma diesen Film offensichtlich vergessen wollte und auf deren Webseite steht er immer noch, als wäre in Pre-Production und da werden Schauspieler erwähnt, die gar nicht mitspielen und Regisseure, IYY zum Beispiel sollte ein Segment directen per Skype, weil er irgendwie nicht nach Berlin kommen konnte. Und das hat er wohl möglicherweise auch gemacht, aber das Segment ist nicht im Film gelandet, was weder die Wikipedia noch die Produktionsfirma davon abhält, das immer noch auf der Webseite zu präsentieren, obwohl es nicht im Film drin ist. Und ganz, ganz wirre Geschichte.
Ich werfe gerade einen Blick in die User-Reviews auf IMDb und der Erste, der da steht, der sagt irgendwie, has been made by people who don't know much about Berlin. Okay, the amount of things they've got completely wrong is amazing. Und dann, some of the authors quite obviously think that Berlin would be a better place without Germans. Ja. Und dann, was diese IYY-Sache angeht, sagt er, there is an 11th short film, Beach Boy IYY directed, filming in Berlin via Skype from Peking. Sadly, it didn't make it into this compilation, which is a shame, because this sounded like the perfect recipe for disaster.
Sehr schön.
Super.
Ja. Also wie gesagt, diese Til Schweiger-Episode, Love is in the Air heißt die auch noch, was wirklich, da ist alles in the Air, aber null Love, das ist, und sie spielt halt komplett, es beginnt in einem Hotelzimmer, in einer Hotelbar und geht dann irgendwann die Treppe rauf ins Hotel, völlig namenlos, okay. Das könntest du auch, da könntest du auch, Dresden I Love You machen oder irgend sowas oder Castrop-Rauxel, kannst du dieselbe Episode reinschneiden. Es ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen, warum das jetzt irgendwas in einem Berlin-Film. Warum heißt das Ding New York I Love You, Paris Je T'aime, aber nicht Berlin Ich Liebe Dich? Was, also da fängst du schon an. Der Titel ist doch schon die erste Verarschung. Also dieser Film hat mich zunehmend mehr aufgeregt und das ist ein Trainwreck sondersgleichen. Auch wenn er natürlich zwischendurch, das muss man ihm vielleicht zugutehalten, die Max-Rabe-Geschichte zum Beispiel, die ist zwar von der Geschichte, die erzählt wird, auch irgendwie wirr, aber sie ist von den Bildern wenigstens sehr schön. Das hat so Anmutungen von, ich weiß nicht, wo sie ist, so ein bisschen, musste ich an Klärchens Ballhaus denken in Mitte. Es hatte sowas, es gab manche Szenen auch in einer der anderen Geschichten, wo eine Frau irgendwie das Haus ihrer, die kommt auch aus Israel, da sucht eine Frau irgendwie das Haus ihrer Oma und es hat so ein paar Stellen, wo du denkst, jetzt haben wir Berlin und dann ist die Stelle zu Ende. Wo es so ein bisschen sowas mitnimmt, ja?
Ich lese immer noch diesen Review. All in all, yes, this is a very bad movie, but it is made with adorable incompetence and a complete lack of self-reflection.
Ja, also warum habe ich dieses Review? Das scheint, das spricht mir aus der Seele, derjenige. Oder diejenige. Ja.
Na. Schön. Also irgendwie habe ich jetzt Lust, ihn
anzusehen. Ja, meinetwegen, vielleicht kommst du auch zu einem völlig anderen Ergebnis. Das weiß ich.
Das bezweifle ich, aber ja, es klingt wirklich schrecklich, aber irgendwie auf eine Weise, dass man denkt, man könnte sich vielleicht gerade so noch ein bisschen drüber anziehen.
Ja gut, und das sind natürlich dann so wie wenn wir manchmal so Filme besprechen, die in Frankfurt spielen, dass die Leute geografisch totalen Unfug machen. Das ist natürlich auch ohne Ende drin, aber okay, geschenkt. Weiß nicht, wäre ich vielleicht auch ein bisschen kritischer, wenn der Film doch sagt, dass diese Stadt sozusagen schon im Titel steht und es nicht wie bei einem Matthias Schweighöfer-Film, der zufällig in Frankfurt spielt, wo man dann auf dem Weg zur Arbeit viermal den Main immer in dieselbe Richtung überquert. Da ist Frankfurt dann nur Backdrop. Da wurde nie behauptet, dass das hier ein Frankfurt-Film ist, sondern das ist halt zufällig in Frankfurt. Aber selbst dafür, weil Berlin ist so gut wie nicht zu sehen, also insofern ist es auch ist auch wieder wurscht irgendwie. Dass Sibyl Kili, heißt sie so, mit diesem Typen im Taxi, also sie ist die Taxifahrerin in dieser Episode, die im Taxi spielt.
Oh nein.
Und sie fährt dann irgendwie am Reichstag vorbei und will zur schwangeren Auster. Das ist so mit dem Taxi vielleicht eine Fahrt von, ich sag mal, 50 Sekunden. Aber sie labert ihn 8 Minuten lang voll und fährt und fährt und plötzlich sind wieder Häuser an den Seiten und irgendwas, wo du dir denkst, wo fährt die denn lang? Das ist doch alles falsch. Aber egal, da musste halt der ganze Monolog in diesen oder Dialog in diese Taxifahrt passen und das reicht dann halt nicht, wenn man dann, egal. Also das ist wirklich auch noch geschenkt. Also das der Rest ist schrecklich genug, als dass ich mich darüber noch echauffieren müsste. Ja. Also leider sehr, sehr schade. Ich habe da auch noch Geld für ausgegeben. Ich glaube, ich habe den bei iTunes gemietet. Aber hey, manchmal greifen wir halt ins Klo. So ist das.
Sehr schön.
Ja.
Auf jeden Fall hat mich die Besprechung amüsiert.
Sehr gut. Ja,
sowohl deine als auch die von diesen Menschen auf IMDb.
Sehr gut. Also well done. Dann Teamwork. Empfehlen wir das noch als Lesematerial und suchen da mal noch einen Link raus, wenn man die dann einzeln verlinken kann. Ich weiß das gar nicht. Aber geht bestimmt irgendwie.
Noch nie probiert, aber ja, vermutlich.
Ja, jo. Also ja, Berlin, schön. I love you. Ich tue das, aber nicht mit diesem Film.
Tja.
Ja.
Tjo.
Was ist als nächstes dran? Du hast noch einen Film gesehen? Ah nein, du hast Serien geguckt. Ha.
Ja.
Berichte doch mal.
Ja, also ich bin extrem spät dran in zweierlei Hinsicht. Und zwar einerseits Homeland, von dem ich bis vor kurzem gar nichts gesehen hatte, und Lost, von dem ich noch nie auch nur eine einzige Folge gesehen hatte. Also wirklich.
Ja, da bin ich genau auf dem Stand, wo du vorher warst.
Absolut nichts. Und beides ist ja jetzt auf Prime, oder Homeland ist schon länger auf Prime, Lost ist seit 2-3 Monaten auf Prime. Und da hatte ich mir dann schon mal vorgenommen, dass ich das vielleicht mal angehe. Hab allerdings, muss ich zugeben, in letzter Zeit wirklich nicht viel Zeit gehabt, um mich irgendwo hinzusetzen und was zu schauen. Und dann habe ich so was angefangen, wo jetzt vielleicht Menschen komplett die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass ich nämlich solche Serien zum Teil eher so als Audiobook behandle und sie mir zum größten Teil anhöre, während ich zum Beispiel Hausarbeit mache oder sowas. Also eigentlich muss ich sagen, dass ich jetzt auch außer dem Corona-Virus-Update, dem täglichen, sonst keine Podcasts mehr höre, sondern meistens eher Serien höre. Und bei Homeland war das so, dass ich deswegen, glaube ich, nie was davon geschaut habe, weil ich immer dachte, dass das so genremäßig nicht so mein Ding ist und irgendwie mich hat's nicht so interessiert. Also ich hatte so ein paar Vorurteile, dachte, ich finde das bestimmt nicht so gut und war dann überrascht, wie schnell ich doch sehr begeistert war. Vielleicht nicht so in der ersten Staffel, aber spätestens ab der zweiten Staffel. Und der Grund dafür ist sehr einfach, nämlich, dass mich das Konzept sehr überzeugt, dass man diese ganze Geheimdienstarbeit und so, man hat in dieser Serie endlich mal das Gefühl, dass das die Leute auch was kostet, so zu leben und solche Arbeit zu machen und eben, also dass sie das im Prinzip zerstört, so einen Job zu machen. Und das ist eben sehr zentral für die Serie, wie das die unterschiedlichen Figuren beschädigt im Prinzip, dieser Job. Eben nicht so wie James Bond oder irgendwie so, wobei wir jetzt ja auch in den letzten 15 Jahren zunehmend dieses, ich trinke dann auch mal irgendwie so einen Drink an der Bar und sehe ganz traurig aus oder so. Aber so richtig, ja,
genau.
so richtig beschädigt wirkt James Bond halt nie, finde ich. Und in Homeland ist das eben sowohl was die Hauptfigur angeht, die ja von Claire Danes gespielt wird, aber auch was andere Figuren angeht, ist das eben extrem zentral und eben auch über die Serie hinweg wird das immer wichtiger, dass du einfach siehst, dass das Konsequenzen hat, wie die leben. Und das hat mich dann eben so viel mehr interessiert als irgendwelche Geheimdienstmanöver an sich, so in Isolation. Die Kombination ist dann das Spannende. Und das finde ich wirklich sehr gut. Und ich habe jetzt eben 7 Staffeln geschaut und freue mich dann jetzt auf das, was eben da abschließend noch kommt. Insofern mit Homeland bin ich jetzt, soweit ich es auf Prime hatte, durch. Bei Lost habe ich eine einzige Folge geschaut und bin erstmal vorläufig zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht nicht mein Ding ist. Vielleicht aber auch im Moment nicht mein Ding, weil ich weiß nicht, ich sehe auf Facebook, dass viele meiner Freunde oder überhaupt viele Leute jetzt die ganze Zeit Contagion schauen oder Outbreak oder was weiß ich was für Katastrophenfilme und sowas. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf im Moment. Auch nicht. Mir wird's schnell dann zu laut und zu viel Geschrei und zu viel Aufregung. Und ich möchte auch erst recht nicht, wenn das sowas Unplausibles ist, das möchte ich eigentlich jetzt auch gerade gar nicht sehen, weil ich so das Gefühl habe, es ist genug Drama. Also es ist einfach, ich brauche jetzt keine, ich muss mich jetzt nicht aufputschen. Also ich weiß ehrlich gesagt, ich verstehe auch den psychischen Mechanismus gar nicht so ganz genau, der dazu führt, dass Leute jetzt zum Beispiel Contagion schauen und dann so auf Facebook sagen so, haha, hier, Contagion, um mich mal vorzubereiten oder keine Ahnung. So, ich verstehe diesen Mechanismus nicht. Es ist nicht, ich will damit nicht sagen, das ist falsch, nur ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen. Und bei Lost war es eben bei mir jetzt bei dieser einen Folge, die ich gesehen habe, die erste lange Folge, ging es mir einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass an diesem Punkt meines Lebens und der Weltentwicklung ich das, glaube ich, nicht aushalten kann und auch nicht will. Und da bin ich jetzt noch unentschlossen, ob ich da irgendwann dann nochmal zurückkehre oder weiß nicht. Mein Bruder würde natürlich sagen, kann ich mir sparen, weil er ja die letzte Folge gesehen hat und sagt, das ist alles Murks. Ich weiß nicht, ob er viel mehr als die letzte Folge gesehen hat. Aber ich weiß natürlich, dass wir auch Hörer haben, die große Fans sind. Siehe Kuh und so. Aber
ja, aber ich habe auch, ja. Also nachdem alle sagen, dass die das Ende so vermurkst haben, also zumindest hört man das immer wieder, ja. Das alleine, also dass viele mit dieser Serie und dem Ende so unzufrieden waren, das alleine schreckt mich so ein bisschen, dass ich denke,
das demotiviert
ja, das demotiviert mich so vom Start weg und irgendwie.
Ja, also was mich extrem demotiviert ist, dass ich finde, dass viele der Schauspieler nicht so gut sind. Das sind solche B-Darsteller und das gehört ja so ein bisschen, also ich sehe das so, gut, ich bin jetzt auf meiner extrem breiten Erfahrungsbasis von einer Folge, ist mein Gefühl, das ist ja gut, da sind wir immer gut drin, ist mein Gefühl, dass das ja auch so ein bisschen Programm ist und zwar Lost ist ja so gewachsen aus einer Zeit, wo eben so Reality-TV in den Anfängen und Big Brother und sowas. Und diese Ästhetik, finde ich, da gibt's eine Verwandtschaft. Also ich bin der Meinung, es ist kein Zufall, dass du da diese Art von Darsteller hast, so diese bisschen zu gut aussehende, aber vielleicht auch zu glatte, also schauspielerisch vielleicht jetzt nicht so ganz am oberen Ende der Skala angesiedelte und sowas. Und ich sehe, dass das irgendwie ein Effekt ist, der wahrscheinlich gewollt ist, aber es ist auch ein Effekt, der bei mir die Bereitschaft, mich jetzt diesen Figuren dann viele Folgen zu widmen, lässt halt sinken. Ich muss auch sagen, eine andere Serie, die ich jetzt auch gehört, geschaut, wiederholt habe, war The Good Fight. Und da ist es eben das Gegenteil. Da ist es so, dass gerade die zentrale Figur, die von Christine Baranski gespielt wird, die ist eben so so ein runder Charakter, eben so, die hat so viel psychologische Tiefe und die ist so interessant und die ist schauspielerisch so gut gemacht und sowas. Das ist eben das Gegenteil davon. Und bei Lost ist dieses Flache, zumindest in der ersten Folge, weiß nicht, entspricht, glaube ich, einfach nicht so meinem Geschmack. Und das Spektakel reißt da nicht raus, sondern das, weiß nicht. Also bisher bin ich nicht an Bord, aber ich werde vielleicht noch mal 1, 2, 3, 4 Folgen ihm noch mal geben. Aber ich weiß nicht so richtig, ich bin unentschlossen. Ja, insofern, ja, mal sehen.
Verstehe.
Aber es ist schon komisch, weil es kommt mir so vor wie so ein Riesenphänomen, was irgendwie ich komplett verpasst habe. Ja, und das fühlt sich schon irgendwie, ich meine, okay, das ist jetzt für mich keine ungewöhnliche Erfahrung, aber es ist schon eine Lücke irgendwie, so in meinem Wissen.
Ja, aber ich meine, man kann diese Lücken nicht alle schließen. Es geht nicht alles in einen Menschheits, alles Menschheitsdingsi produzierte Mediendings in ein Gehirn rein.
Ja.
Insofern locker machen, ignorieren.
Ja, ja, ja.
Also ich habe das irgendwie aufgegeben. Auch so, wenn ich jetzt gucke, wenn man sich mit Leuten unterhält, die dann irgendwie einem berichten von irgendwelchen YouTube-Kanälen, so, das kennst du nicht. Ja, nee, kenne ich nicht, weil kann ich alles kennen. Und genauso würde ich das auch für solche Serien sagen. Ich meine, klar, ja, es haben Millionen von Leute gesehen und fanden das total gut und wichtig. Das gilt für mich auch für Harry Potter und für Game of Thrones und ich weiß nicht, was ich noch alles ignoriert habe. So be it.
Ja, ich meine, manchmal ist es natürlich so, also mir geht es extrem so bei 70er-Jahren-Filmen, wo ich mich ja überhaupt nicht auskenne und einfach praktisch nichts gesehen hatte bis vor nicht so langer Zeit. Und da geht es mir jetzt schon so, dass ich eben zum Teil Sachen neu entdecke, wo ich denke, boah, das ist so unfassbar gut. Das ist als Referenzpunkt so in meinem filmischen Wissen, hast du das Gefühl, dass ich darum dann alles andere neu strukturieren muss, wenn du bestimmte Sachen dann gesehen hast. Mhm. Und dann denkst du, okay, vorher alle Urteile, die ich gefällt habe, waren im Prinzip verzerrt, weil ich bestimmte Sachen gar nicht kannte. So kommt mir das zum Teil vor. Und ich würde eben nicht ausschließen, dass das bei Serien durchaus auch passieren kann, dass wenn du eben was anschaust, wo 10.000 Leute dir gesagt haben, finde ich super gut, du hast es irgendwie ignoriert und dann schaust du und dann plötzlich denkst du so, fällst dir wie Schuppen von den Augen und du denkst so, okay, ja, plötzlich ergeben Dinge Sinn, die ich vorher nicht verstanden habe, plötzlich lerne ich andere Dinge nochmal ganz neu schätzen, weil sie irgendwie daraus hervorgegangen sind und so. Diesen Effekt halte ich für möglich, aber man muss natürlich trotzdem Unterscheidungen treffen zwischen Dingen, die dann auch einfach trotzdem deinem Geschmack nicht entsprechen oder so. Und bei Lost habe ich den Verdacht, dass das möglicherweise für mich so ist. Ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Sache, wo wenn du dabei bist, während das passiert, zu der Zeit, wo dann wöchentlich die Folgen rauskommen und dann gibt's große Spekulationen darüber, was du da jetzt gesehen hast und was bestimmte Elemente bedeuten oder sowas, ist es halt ein Event und was anderes, was man jetzt nicht mehr reproduzieren kann, so für sich alleine.
Ja, definitiv.
Jo, also maybe, aber maybe noch not. Bin ich nicht. Maybe not, ja.
Okay, naja, dann warten wir mal ab, was du dann am Ende von Homeland sagst, wenn du die Achte auch noch gesehen hast.
Ja.
Ich hatte mir das gerade mal so auf Wikipedia überflogen. Klingt ja ganz nett, aber die Liste der Serien, die ich gerade noch so vor mir herschiebe, ist groß genug. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch eine drauflegen will. Vor allen Dingen mit 8 Staffeln, das ist ja doch hart.
Ja.
Wie lang ist da eine Folge? Ungefähr.
Knappe Stunde oder sowas.
Ah, okay.
Also auch nicht kurz.
Und ist das noch aus der Zeit, wo noch Staffeln so 15, 20, 25 Folgen hatten, oder?
Nee, ich glaube so viele Folgen. Nee, hat nicht so viele Folgen. Irgendwie so knapp über 10 oder sowas, oder? Ja.
Es geht ja immer weiter runter, ne, irgendwie. Also wenn ich so zurückdenke an so alte Star Trek Staffeln, die hatten so 25, 26 Folgen pro Staffel und davon gibt's dann 7 Staffeln. Jede Folge 45 Minuten. Das ist so richtig viel Material, was du da hingelegt kriegst. Stimmt. Und heutzutage kommt dann jetzt so eine die aktuelle Star Trek Serie Picard, zu der es sicherlich eine Folge geben wird, wenn Christoph und ich durch sind und die Staffel zu Ende ist. Das sind 10 Folgen und manche andere Staffeln werden jetzt irgendwie so, ja, Miniseries, 6 oder 8 Folgen oder so. Und dann, ich weiß nicht, das
wobei
ist so.
Wobei ich dann immer diese, ich finde dann diese Unterscheidung zwischen Miniseries und dem richtigen, das ist dann schon so,
ja, eben, genau.
Definitionssache, gell? Du hast dann irgendwie 6 Folgen und 9 Folgen. Sehr
ja,
gut.
Genau. Ja, und man hat so das Gefühl, so bevor sie richtig in Schwung kommen, bevor jetzt Picard zum Beispiel irgendwie so seine Füße findet, ja, ist die Staffel zu Ende. Und dann früher war das 2,5-mal so viel. Also, und jetzt, naja, gut. Hoffentlich machen sie da einfach 14 Staffeln statt nur 7. Dann gleicht sich's wieder aus, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht passieren. Aber,
nee, in der Regel ja nicht. Nee.
Ja. Naja.
Tja, auf jeden Fall ist noch viel Material, was man sich dann irgendwann doch nochmal anschauen kann. Ja, die Tiefen von Prime sind da.
Ja, demnächst kommt ja dann Disney Plus. Das müssen wir ja als Eltern jetzt dann sowieso alle buchen.
Ja,
und dann wartet da schon wieder.
Ich glaube, das brauche ich nicht, ehrlich gesagt, weil die Hülle nur noch Yakari und Spirit und so schauen will, insofern. Okay. Ich bin ja froh, wenn ich, im Moment bin ich ja froh, wenn ich sie mal zu einem Film überreden kann. Und dann tun es eigentlich die Studio Ghibli, die auf Netflix sind. Insofern brauchen wir das vielleicht nicht.
Vielleicht, hast du Glück, ja. Vielleicht kommst du davon. Na, mal gucken, das startet, glaube ich, nächste Woche Dienstag oder so. Man kann es jetzt vorbuchen zu einem Special-Preis. Wenn du ein ganzes Jahr nimmst, zahlst du einen Fünfer pro Monat. Also für 60 Euro das ganze Jahr. Und ja, dann kannst du halt den ganzen Disney-Katalog.
Nein, das ist natürlich schon gucken. Fein.
Ja, also ich nehme an, den ganzen Umfang des Katalogs kenne ich nicht, aber was mich interessiert, ist vor allen Dingen hier diese Star Wars-Serie The Mandalorian, die ja ziemlich gehypt wird. Alles, was man so liest, soll die ja ziemlich gut sein. Die will ich sehen und ja, keine Ahnung. Kind hat sicherlich Interesse an Disney-Kram. Auch wenn sie jetzt im Moment noch nicht so viel Fernsehen guckt. Wir haben jetzt mal so ein bisschen.
Auf Disney ist doch dann auch diese Jeff Goldblum-Serie, oder?
Ja, irgendwas mit Jeff Goldblum habe ich gesehen. Irgendwie.
Ich glaube, sowas so er und seine Welt im Prinzip.
Ja, ja.
Also im Prinzip so Jeff Goldblum Free-Floating, macht so, worauf er Lust hat.
Ja, ja, so. So kommt er mir schon seit längerem vor, wenn man irgendwelchen Talkshows sieht.
Ja, gut für ihn.
Ja, natürlich.
Und das würde ich mir zugegebenermaßen auch anschauen. Also.
Ja. Tja. Nun denn, also. Das war's mit Bewegtfilm. Ich hätte noch einen kleinen Reisebericht dran zu hängen. Ich hatte ja letzte Woche, wir hatten ja so eine Sendung für 2 Wochen gemacht, weil Stefan und ich verreist waren in der vergangenen Woche. Also in der wenn das hier rauskommt, ist es schon wieder fast 2 Wochen her. Jedenfalls, wir waren verreist, unabhängig voneinander. Und ich war im Saarland in einem Centerpark. Und wir sind da mit einem batterieelektrischen Auto hingefahren. Und das war meine erste längere Fahrt mit einem batterieelektrischen Auto. Ich hatte das bisher immer nur so im städtischen Umfeld oder mal irgendwie aufs nähere Land raus, irgendwie so 20, 30 Kilometer und dann wieder zurück, sodass ich in der Regel immer ohne Ladestopps ausgekommen bin und das Auto dann einfach wieder da abgeliefert habe, wo ich es her hatte und da war dann Strom. Jetzt zum ersten Mal so, ich will weiter, als die Akkuladung reicht. Das heißt, ich werde zwischendurch irgendwo laden müssen und ich möchte nicht liegen bleiben und ich muss dann auch am Ziel irgendwie laden und da gibt's aber keinen Strom, zumindest keinen, der jetzt unmittelbar auf der Homepage ersichtlich gewesen wäre. Also muss ich da auch wieder irgendwie eine Lademöglichkeit finden und ich muss vielleicht unterwegs, wenn ich mir nach Sachen angucke, nochmal irgendwo eine Lademöglichkeit finden und das alles, so Neuland, aber die ganze Familie im Auto mit quengelndem Kind, das die ganze Zeit fragt, warum man da ist. Und das musste dann unter einen Hut gebracht werden. War also ein bisschen Spannung drin, aber ich muss sagen, es hat alles ganz fantastisch funktioniert. Also ich hatte mich ganz gut vorbereitet, glaube ich. Ich hatte mehrere von diesen Ladekarten mir schon mal kommen lassen. Ich hatte die Apps auf meinem Handy. Ich hatte mir einen ganz guten Plan gemacht, wo so Schnelllader sind, die für das Fahrzeug in Frage kommen. Und hatte auch für den Fall, dass der nicht gehen würde, einen Ausweich und noch einen zweiten Ausweich. Und am Ende habe ich das alles gar nicht gebraucht. Also der, den ich angepeilt habe, bin ich hingefahren, der war frei, ich habe dran gesteckt, das Ding war relativ zackig wieder voll. Wir sind dann noch ein bisschen spazieren gegangen, weil das so ganz, da war halt, war so ein Industriegebiet, da war nichts los. War Sonntag, als wir hingefahren sind. Das heißt, es war ganz leer, man musste keine Angst vor anderen Corona-Patienten haben. Sind da ein bisschen rumspaziert, die Kleine ist ein bisschen über die Wiese gerannt und ehe wir uns versahen und unser Pausenbrot aufgegessen haben, waren wir schon weit über die Akkuprozente drüber, die wir gebraucht hätten für den letzten Teil der Reise. Also die Pause war hätte sein müssen, irgendwie sowas wie 19 bis 25 Minuten ungefähr. Das wäre so das gewesen, was wir gebraucht hätten und am Ende mit dem ganzen Spaziergang waren wir da über 45 Minuten, da war der Akku schon so voll, wie es gar nicht notwendig war. Und dann sind wir den Rest der Reise gefahren und das waren insgesamt von Frankfurt Richtung Saarland runter sowas wie 240, 250 Kilometer mit einem Ladestopp nach ungefähr 130. Da hätte ich noch genug Prozente im Akku gehabt, um wenn diese Ladestation nicht gegangen wäre, hätte ich noch zur nächsten und zur übernächsten fahren können. Also ich hatte das vollkommen so auf Sicherheit angelegt. Ich wäre sonst mit dem Akku fast bis hingekommen, wenn ich es drauf angelegt hätte. Aber das wollte ich halt nicht, weil da hatte ich jetzt dann doch keine Lust drauf, am Ende mit Kind und Kegel und vollem Auto während der Corona-Krise vom ADAC irgendwo hingetragen zu werden. Das wollte ich nicht. Ja, und mein von der Reise her vom Urlaub, es war jetzt nicht so wahnsinnig erholsam. Es war halt auch irgendwie so die Frage, sagt man das ab, sagt man das nicht ab? Zu dem Zeitpunkt, wo wir losgefahren sind, hatte das Saarland noch keinen bestätigten Fall. Es war jetzt also nicht irgendwie eine Reise in die Krisenregion. Das hat sich, glaube ich, während wir da waren, dann geändert. Aber die Zahlen waren immer noch relativ niedrig. Und jetzt, wo man zurück ist, eine Woche später, und jetzt ist das ja auch schon wieder fast eine Woche her, dass wir zurückgekehrt sind, jetzt mit den ganzen Schließungen von Hotels und so, und wenn man dann nochmal so auf die Homepage vom Centerpark zurückgeht, dann, ja, es ist alles zu und aus und vorbei, fühlt sich das schon so an, als ob man so aus so einer Krisenregion zurückkommt, aber faktisch ist das Saarland auch nicht mehr oder weniger Krise als jetzt Frankfurt. Und Urlaub macht nicht so richtig Spaß, wenn du die ganze Zeit vermeidest, andere Leute zu sehen. Also wir haben das macht natürlich zu Hause auch keinen Spaß, aber Urlaub wird dadurch extra nochmal nicht besser. Also ja, wir hatten zwar ein wirklich ganz nettes, kleines Ferienhäuschen dort, und da gab es natürlich so einen kleinen Kinderbauernhof, aber du schaust dann halt schon immer irgendwie und guckst da an dem Kinderbauernhof, ah, da sind jetzt zu viele Leute, da gehe ich jetzt nicht hin. Und dann irgendwie wärst du dann so kurz vor Sonnenuntergang, geht da keine anderen Eltern mehr mit ihren Kindern hin, dann gehen wir da kurz vor Sonnenuntergang hin. So, dann bist du da ganz alleine, dann kann die Kleine da nochmal irgendwie die Schafe angucken, und dann kommst du wieder nach Hause und fängst wieder Hände waschen und alles Mögliche. Und also irgendwie fühlt sich das an, so wie, ich will jetzt nicht sagen Urlaub im Kriegsgebiet, das stimmt nicht, aber das drückt so enorm auf die Urlaubsstimmung, und dein Urlaub ist dann irgendwie am Ende so verpufft und war keine Erholung. Es wäre es wahrscheinlich zu Hause in derselben Zeit auch nicht gewesen, aber schon.
Naja, vielleicht doch mehr. Ich glaube schon, weil man eben, diese Anspannung ist natürlich nicht so groß. Ich meine, zu Hause, klar, mit einem Kind zu Hause die ganze Zeit und so, ist anstrengend und so, aber du bist eben nicht so angespannt. Also so empfinde ich das auf jeden Fall im Moment, dass die Tage durchaus anstrengend und lang sich anfühlen und so. Aber ich meine, klar, jetzt gerade eben hier auch mit Garten und so, das kann man schon eine Weile aushalten. Das ist halt.
Ja, naja, der Garten, das hilft.
Es ist jetzt eher so, dass eben, okay, ich war jetzt zum Beispiel 3 Tage eben mit den Kindern die ganze Zeit hier zu Hause und viel draußen. Und heute bin ich zum ersten Mal einkaufen gegangen dann. Und da war es dann direkt so, okay, rausgehen ist irgendwie so mit so einer Anspannung verbunden, die du eben zu Hause dann einfach nicht hast. Die, ja.
Ja, das stimmt. Ja, klar, hier zu Hause musst du dir nicht dauernd die Hände waschen. Du machst da einmal, wenn du reinkommst von draußen, und danach fühlst du dich hier erstmal sicher. Klar, das war natürlich in diesem Ferienhaus auch nicht anders, aber ja, du gehst dann halt irgendwie doch dann mal zu diesem Kinderbauernhof hin und lässt die Kleine dann mal irgendwie die Schafe angucken. Aber du läufst ihr dann halt auch die ganze Zeit hinterher und sagst, fass das nicht an, fass das nicht an, fass das nicht an. ja, und dann sofort Hände waschen, wenn du wieder zurück bist.
Ja.
Das ist schon irgendwie, ja, Urlaub geht eigentlich anders, aber mei, so ist es jetzt halt. Was ich jetzt im Nachgang gemacht habe, ich habe das eine E-Fahrzeug durch ein anderes E-Fahrzeug getauscht. Das ist auch eine Sache, die wir schon Wochen vorher angeleiert hatten, als das alles noch nicht so richtig abseitbar war. Konnte man sich hier in Frankfurt für so eine Aktion anmelden. Die hat irgendwie so den Hintergrund, dass sie mehr Leute weg vom Auto hin zum Fahrrad bringen möchten. Und da wird eben E-Mobilität im Sinne von E-Fahrrädern gefördert. Und da gibt es so eine Aktion, da konnte man sich anmelden, und dann darf man sich ein E-Fahrrad für 2 Wochen kostenlos ausleihen. Und darunter sind auch Lastenräder. Und wir haben uns dann mal eingeschrieben, dass wir uns für so ein Lastenrad interessieren. Und dann bekamen wir auch eine Zusage, dass wir unter den erlesenen Teilnehmern sein dürfen, und haben uns ein E-Lastenfahrrad, ein Urban Arrow, ausgeliehen. Und das habe ich jetzt hier unten vor der Haustür stehen, und das darf ich jetzt 2 Wochen behalten. Und ich finde es bereits sehr, sehr fantastisch. Es ist ein wirklich fantastisches Social Distancing Device, womit man einfach so die Wege, die man jetzt dann doch noch machen muss. Man muss halt mal in die Apotheke, man muss halt mal in den Supermarkt, um Dinge zu kaufen. Und ja, man muss vielleicht auch mal irgendwie zum Arzt, und mein Arzt zum Beispiel, ich musste ein Rezept abholen, ist aus Gründen, die mit dem Umzug und so weiter zusammenhängen, noch ein Stückchen weg von hier, weil ich immer noch bei meinem alten Hausarzt bin. Und normalerweise würde ich dafür in die U-Bahn steigen und dahin fahren, weil da kriegst du auch keine Parkplätze in der Gegend. Und jetzt möchte ich aber nicht U-Bahn fahren, weil da sind die ganzen, ja, also da ist sozusagen die ganze Ansteckungsgefahr am höchsten. Aber Autofahren kann ich da faktisch nicht hin, weil ich krieg da einfach keinen Parkplatz. Das ist mitten in Bornheim. Und ja, dann ist es wirklich toll, ein Lastenfahrrad zu haben, oder muss dann kein Lastenfahrrad sein, sondern ein E-Bike zu haben an der Stelle, weil die wirklich sehr entspannt und nahezu ohne zu schwitzen, eigentlich habe ich gar nicht richtig aufgehört zu frieren, ehrlich gesagt, an dem Morgen. An Schwitzen war gar nicht zu denken. Kommst du da ganz prima hin und wieder zurück, und auch sowas wie einkaufen mit einem Lastenfahrrad, das Kind mitnehmen, vorne reinsetzen, die findet das total fantastisch. Man saust durch die Landschaft, man ist schnell, man ist wenig angestrengt, man kann sich anstrengen, wenn man will, stellt man diese Elektrounterstützung ein bisschen runter, dann wird das auch zäh. Das Ding wiegt ja auch ordentlich was. Wenn du einen Berg hochfährst ohne Unterstützung, weißt du sehr, sehr schnell, dass das sehr viel Sport ist. Aber wenn du die Unterstützung entsprechend hoch einstellst, dann frisst du dich natürlich schneller durch den Akku, aber das ist bei diesen innerstädtischen Distanzen auch absolut kein Problem. Also ich bin noch nie mit weniger als 75% am Ende wieder zu Hause angekommen. Man hat da so Reichweiten von, ich weiß nicht, über 40 Kilometer, wenn man es drauf anlegt. Und wenn man die Unterstützung runternimmt, sogar über 80. Also so weit fahre ich niemals hier in der Stadt. Insofern kann man eigentlich, wenn man möchte, wenn man es ganz bequem haben möchte, das Ding immer auf die volle Pulle-Stufe stellen und dann einfach nur, ja, so locker mit den Füßen so mittreten und mit diesem ultraschweren Fahrrad mit Lasten vorne drin durch die Gegend hämmern. Sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und auch jetzt war ich beim Baumarkt und habe ein bisschen was geholt. Und was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe meine Frau und meine Tochter vorne reingesetzt. Ich glaube, das ist STVO-mäßig nicht ganz zulässig, aber wir sind auch nur in den Wald gefahren. Auch da, so um jetzt in diesen Zeiten, wo man quasi nicht unter Menschen gehen will, aber trotzdem mal raus muss, weil man sonst den Koller bekommt, genieße ich es sehr, dass wir hier sehr in der Nähe vom Wald wohnen. Und man dann einfach dieses Teil nimmt und dann setzen die beiden sich da vorne rein. Und man nimmt noch irgendwie, weiß nicht, ein Brot und eine Gurke und irgendwas mit. Und jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen waren, und dann radelt man einfach mal in den Wald rein und gleitet da so entlang, alle drei zusammen in einem Fahrzeug. Und es strengt mich durch die E-Unterstützung nicht so wahnsinnig an, uns da zu transportieren. Und dann fährt man so lange in den Wald rein, bis man irgendwo, weiß nicht, da gibt's so hier mal eine Bank oder da mal so eine kleine Schutzhütte oder sowas, oder einfach nur, keine Ahnung, irgendwas, wo, ein Aussichtspunkt, wo du auf den Weiher gucken kannst oder irgendwas, und dann radelt man da so rum, und wenn man irgendwas findet, wo keine anderen Leute sind und es schön ist, dann setzt man sich da hin und isst sein Brot und dann radelt man wieder zurück. Auch dafür hat dieses Teil schon fantastisch funktioniert. Kannst fast 150 Kilo zuladen und dank dem E-Motor auch noch bewegen, ohne dass du dabei kaputt gehst. Also wirklich ein tolles Gerät. Würde ich gerne kaufen, kostet allerdings so 4.500 ungefähr. So. Ja, ja. Das sind so die Einstiegspreise. Gibt auch so All-Inclusive-Mietangebote, wie so ein Leasingvertrag, so, wo du das Ding so monatsweise mieten und dann auch monatsweise kündigen kannst. Vielleicht muss man sich sowas mal überlegen und das erstmal so 6 Monate über den Sommer machen und dann mal Fazit ziehen, ob das jetzt, ob man nach so einem Sommer das Gefühl hat, es würde sich lohnen, so viel Geld auszugeben, oder ob man am Ende, ob die Faszination dann doch wieder nachlässt und man es dann doch wieder nicht benutzt hat. Da hadere ich noch so ein bisschen mit mir. Aber der erste Eindruck, Lastenrad, Topsache.
Ja. Ja, ich muss zugeben, wenn ich die irgendwo sehe, dann werfe ich dem auch immer etwas neidische Blicke zu, aber ja.
Es gab in Frankfurt vor ein paar Monaten so eine Veranstaltung in der Eissporthalle, die nannte sich Velo Frankfurt, das war wie so eine Fahrradmesse. Und da konntest du, da waren einfach ganz, ganz viele Hersteller und Händler und so weiter vertreten, hatten da so Stände aufgebaut, im Grunde eine klassische Messe. Und der Effekt, dass das eine Fahrradmesse und die Eissporthalle war, war dann eben, dass du die quasi bei jedem dieser Händler jedes beliebige Fahrrad ausleihen konntest und dann draußen auf dem Eisschnelllaufring, der war zu dem Zeitpunkt, weil es im Sommer war, abgetaut und halt nur ein Betonring, wenn du so willst, und da konntest du dann im Kreis fahren und dann hattest du halt die Möglichkeit, innerhalb von relativ kurzer Zeit ganz, ganz viele unterschiedliche Fahrräder Probe fahren zu können. Und da hatte ich damals schon mal einmal so Lastenräder spezifisch, bin ich da hingegangen und wir haben wirklich, ich weiß nicht, 8 oder 10 verschiedene Lastenräder ausprobiert, die es ja auch in ganz unterschiedlichen Konfigurationen gibt, so mit 2 Rädern vorne, rechts und links neben der Kiste und hinten 1 in der Mitte und manche, wo du mit dem ganzen Wagen vorne längst, indem du den so seitwärts verschiebst und manche, wo die dann sich noch in die Kurve legen, obwohl sie vorne 2 Räder haben und dann knicken die so ab, dann, die haben so ein Doppelgelenk, wo die ganze Kiste sich so ein bisschen wie in die Kurve legt. Oder das, was wir jetzt haben, was ein einspuriges ist, also mit ganz normal Vorderrad, Hinterrad und die Kiste ist dazwischen. Und dann gibt es welche, da ist die Kiste hinter dir und also es gibt die wildesten Konstruktionen, die man alle mal so testfahren kann und dann auch merkt, das liegt mir und das finde ich irgendwie scary und ja, manche von den Händlern damals waren damit einverstanden, wenn meine Frau gefragt hat, ob sie sich vorne mit reinsetzen darf. Manche haben gesagt, nein, das ist nur für Kinder. Und manche, klar, das hält das aus, rein damit. Und dann sind wir dann immer denselben Kreis von dem Eisschnelllaufring und außenrum gefahren und haben uns so Eindrücke gesammelt. Und das Urban Arrow war tatsächlich eins derer, was uns ganz gut gefallen hat damals. Und deshalb passt es ziemlich gut, dass wir es jetzt mal in unserem Alltag sozusagen, auch wenn es jetzt aktuell ein bisschen verzerrter Alltag ist, mal ausprobieren können. So das übliche Kind morgens zur Kita bringen wäre jetzt eigentlich so auf dem Testplan gestanden, aber man bringt ja aktuell keine Kinder in die Kita.
Nein.
Also ist das auch, der Test ist nicht ganz realistisch, aber so ist das jetzt halt.
Tja.
Ja.
Tju.
So ist das. Dann bleibt uns, wenn du kein Thema mehr hast.
Nein. Das war's von mir.
Uns zu verabschieden. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund.
Ja, bitte.
Haltet euch ein bisschen auf Distanz.
Wascht euch die Hände.
Genau. 30 Sekunden. Was habe ich jetzt gelesen? Man soll das Wasser ausmachen, weil das sonst eine innere Unruhe erzeugt, weil du das Gefühl hast, du verschwendest Wasser. Und dann machst du nicht die vollen 30 Sekunden, wohingegen du ruhiger und länger Hände wäschst, also sozusagen mehr in Richtung dieser 30 Sekunden gehst, wenn du das Wasser abschaltest. Habe ich dann direkt am nächsten Tag ausprobiert. Für mich stimmt das. Also bei mir hat es diesen Effekt. Vielleicht aber auch nur, weil ich drüber nachgedacht habe. Ja.
Gut, dann werde ich das auch mal ausprobieren.
Naja, soll man ja eh machen. Wasser sparen. Genau, also keep your distance. Stay the fuck home, heißt es so schön im Hashtag Deutsch. Und bleibt gesund. Bis nächste Woche.
Bis bald. Tschüss.